Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix von Flixbox.de und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Pixel-Stammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc
und dem
Fabian.
Heute geht es wieder um viele kleinere News im Newsflash und auch um ein paar größere News in den richtigen News, unter anderem um Mass Effect 4, Star Wars Battlefront, Alan Wake 2, den deutschen Computerspielpreis 2015 und. Das alles und noch viel mehr gleich bei uns nach dem Intro. Bis dann. Und hier sind wir wieder und auch diese Folge wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von
GameLiebe, deinem Spiele-Download-Portal. Da ist Liebe im Spiel.
Genau, und bei GameLiebe könnt ihr eben euch Spiele kaufen, euch Guthabenkarten kaufen für zum Beispiel das PSN oder für Xbox Live, um mich dann für eure Konsole Spiele zu holen, denn natürlich werden nur PC-Spiele angeboten. Sie haben Verträge mit großen Publishern, ihr habt 24/7 einen deutschen Support, was immer gut ist, und ihr habt sogar 2 Jahre Garantie auf euren Kauf bzw. auf die Spiele, dass sie funktionieren. Das ist alles ziemlich, ziemlich cool, also schaut mal da vorbei. Ihr bekommt auch 10% Rabatt mit dem Gutscheincode PIXELSTAMMTISCH 10%, die 10 als Zahl und die Prozent als Prozentzeichen, und ja, dann zahlt ihr eben 10% weniger. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Nochmal für alle Leute, die vielleicht neu dazugekommen sind. Wir haben unsere Sendung und unseren Podcast so strukturiert, dass wir jetzt im Newsflash so ein paar kleinere News einfach mal ansprechen für euch. Und dann in den richtigen News können wir auch drüber diskutieren. Dann haben wir später noch unsere Spiele der Woche, was wir so in letzter Zeit gespielt haben. Und am Ende immer unsere Tipps der Woche, wo es dann so eine bunte Mischung aus allem, was wir euch noch so empfehlen können, gibt für euch. Genau, und deswegen fangen wir jetzt auch an mit dem Newsflash. Die erste News, da geht es um Mass Effect 4. Da ist nämlich ein massiver Infoleak zur Story, Features und Gameplay rausgekommen. Und weil es auch viele Spoiler enthaltet, gerade bei der Story, verlinken wir euch das Ganze. Also ihr findet das in den Shownotes oder eben auch bei uns auf der Webseite pixelstammtisch.de. Und dann ist da ein GameStar-Artikel, dann könnt ihr runterscrollen und dann müsst ihr nochmal klicken, um die Spoiler zu sehen. Also ihr seht sie nicht, wenn ihr euch einfach so den Artikel durchlest. Aber da habt ihr eben alle Infos zu Mass Effect 4. Weiter geht es mit Steam.
Genau, dort wurden Accounts, die geringe Ausgaben besitzen, beschränkt. Die Grenze liegt bei 5 US-Dollar und alles, was darunter liegt, wird eben beschränkt.
Genau, und dann geht es weiter mit Heroes of the Storm.
Und zwar wurde jetzt ein offizieller Release-Termin zu der Beta und auch dann zu dem kompletten Spiel bekannt gegeben. Die Beta wird am 19. Mai 2015, also die offene Beta, es gibt ja schon eine Beta, wird am 19. Mai 2015 veröffentlicht und am 2. Juni wird das Spiel dann komplett offiziell veröffentlicht.
Genau, weiter geht es mit EA Sports. Die suchen nämlich jetzt Schreiber für einen Story-Modus von Sportspielen. Das heißt, es könnte vielleicht in den nächsten Jahren, also so bei FIFA 17 oder 18, einen ähnlich coolen Story-Modus geben, wie es ihn jetzt schon bei NBA 2K gibt, wo man dann eben nicht nur so einen Karrieremodus hat, wo man irgendein Manager ist, sondern wirklich einen Spieler und das alles mit coolen Cinematics. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Weiter geht es mit Overlord.
Genau, das neue Overlord, das erscheinen soll, wird ein Koop-Ableger, der für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheint, dieses Jahr noch und für 19,99 €.
Weiter geht es mit Total War Warhammer.
Und zwar wurde dieses Spiel jetzt offiziell angekündigt, ein Release-Termin ist leider noch nicht bekannt gegeben.
Weiter geht es mit Patrice Desilets. Patrice Desilets ist der Erfinder von Assassin's Creed und wurde damals bei Ubisoft rausgeworfen, hat dann bei THQ gearbeitet, die sind pleite gegangen und das Studio, wo er gearbeitet hat, wurde aufgekauft und er wurde nochmal rausgeworfen. Also eine ziemlich dramatische Story im Hintergrund. Und dieser Mann hat eigentlich relativ gute Ideen und kommt demnächst mit einem neuen Indie-Spiel, was dann von Panache Digital Games gepublished wird. Also wir bleiben gespannt. Weiter geht es mit Disney Interactive.
Genau, dort fanden jetzt zahlreiche Entlassungen statt und ja.
Genau, und weiter geht es mit dem Warcraft-Film.
Und zwar wurde der Release-Termin des Films verschoben von März 2016 in den Juli 2016.
Weiter geht es mit Watch Dogs 2. Man hat jetzt bei einem Mitarbeiter von Ubisoft im Karrierenetzwerk LinkedIn gesehen, dass er in seinem Lebenslauf reingeschrieben hat, dass er an Watch Dogs 2 mitarbeitet und sich damit eben gebrüstet hat. Weiter geht es mit der E3 2015.
Genau, diese wird ab 2015, also diesem Jahr, eine komplett eigene PC-Spieleabteilung bekommen und
ja, das soll über ganze 3 Stunden laufen und vom E-Sportler Sean Plott, besser bekannt als Day9, moderiert werden. Weiter geht es mit dem BPJM.
Genau, und zwar sind die beiden Spiele Dead Rising 3 und Mercenaries 2 jetzt auf dem Index.
Und die letzte News, Dead Island 2 wurde auf 2016 verschoben. Also, ihr müsst noch länger warten. Das war's mit dem Newsflash und jetzt geht's weiter mit den richtigen News. Angefangen mit Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront, wir hatten letztes Mal noch drüber geredet, Mark und ich, dass es dort einen ersten Teaser gab und jetzt ist auch ein erster Trailer raus und die ersten Fakten. Und Star Wars Battlefront ist, wenn nicht sogar, ich würde sagen, nach The Witcher 3 das meist gehypteste Spiel, auf das alle warten. Denn man muss sagen, dieser Trailer sah ziemlich awesome aus. Man hat Boba Fett gesehen, man hat Darth Vader gesehen, man hat AT-ATs gesehen, man hat AT-ATs, fast das gleiche, X-Wings gesehen, also alles mögliche. Und das Spiel kommt jetzt am 19. November 2015. Es ist auch schon angekündigt, dass am 12. Dezember dann gleich der erste kostenlose DLC erscheint. Aber er ist kostenlos, also ist eigentlich ziemlich egal. Und er spielt, also die Story spielt teilweise mit Elementen aus den Filmen, aber hat auch eine eigene Story. Es gibt keinen richtigen Singleplayer-Modus. Man kann das nur so einzelne Missionen sozusagen alleine spielen, aber auch die sind dann online. Also ist eigentlich das meiste online. Es gibt natürlich einen ganz normalen Multiplayer, wo man auch riesige Schlachten mit bis zu 40 Teilnehmern haben kann. Man kann im First- und Third-Person-Modus spielen. Und es gibt aber keine Weltraumschlachten, irgendwie, wenn man jetzt mit dem X-Wing fliegt, sondern das ist alles immer auf einem Planeten. Und ja, also Fabi, ich würde sagen, du bist so der größte Star Wars-Fan. Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum. Tut mir leid, Marc, falls du da...
Nee.
Okay, gut. Bist du der größte Star Wars-Fan und du hast auch gleich schon vorhin gesagt, als wir den Trailer angeschaut haben, dass du dich drauf freust. Ist das immer noch so?
Ja, hat sich jetzt in den letzten 5 Minuten nicht so viel dran geändert. Ich finde immer noch, dass der Trailer echt cool aussieht, also es lohnt sich echt mal, den sich anzuschauen.
Genau, gibt's auch bei uns auf der Webseite.
Genau, ist verlinkt und ja, kann man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen und dann werden bestimmt viele auch der gleichen Meinung wie ich sein, dass das echt cool aussieht und dass man sich da drauf freuen kann.
Auf was freust du dich denn am meisten? Auf irgendwie so die Schlachten oder irgendwie so Missionen?
Ja, also ich muss sagen, ich habe halt richtig Bock, so diese riesigen Schlachten mit AT-ATs, X-Wing und halt diverse Szenarien aus den Filmen halt online nachzustellen im Multiplayer-Modus. Ich habe ja auch immer relativ gerne Battlefield gespielt mit so riesigen Schlachten. Und wenn ihr das, ich sag mal, so ähnlich umsetzen können von dem Feeling.
Ja, dann, ist ja der gleiche Entwickler.
Ja, dann würde ich mich da auf jeden Fall riesig drauf freuen.
Ja, Marc, wie sieht es bei dir aus? Du jetzt als nicht ganz so großer Star Wars-Fan, hast du Interesse am Battlefront? Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals irgendwann mal bei dir Star Wars Battlefront gespielt haben.
Den Zweier.
Genau, den Zweier. Also, freust du dich auf den Dreier oder nicht? Oh Gott. Nein, noch weiter.
Okay, ich verstehe, warum du sagst, aber... ja, es ist neutral. Ich glaube, ich kaufe es mir nicht, wenn es erscheint.
Okay, aber man könnte es jetzt schon vorbestellen, denn, also die Vorbestellungen sind jetzt schon verfügbar, also ihr könnt es, wenn ihr es unbedingt haben wollt und den DLC schon 6 Tage früher haben möchtet, könnt ihr es über Origin schon vorbestellen. Welches Spiel jetzt dann aber noch nicht rausgekommen ist, vielleicht rauskommt, das weiß man nicht, ist Alan Wake 2. Alan Wake, für jeden, der es nicht kennt, Alan Wake war ein Xbox 360 exklusiver Starttitel, glaube ich, es war sogar ein Launch-Titel. Ja. Und das war eigentlich ganz cool, also die eigene Frau ist verschwunden und man musste sozusagen sie dann wiederfinden und das war alles so in einem Wald mit seinem Haus und so weiter. Und man hatte halt eine Taschenlampe und diese Taschenlampe war so das wesentliche Element, weil alles immer sehr dunkel war. Man hatte halt nur begrenzte Batterie und man musste dann auch seine Gegner leuchten, bevor man sie erschießen kann, weil sonst sieht man sie ja nicht. Und man hat aber halt immer nur Geräusche und so gehört. Also es war sehr, sehr atmosphärisch und hat auch wirklich Spaß gemacht. Und sie hatten auch schon relativ schnell danach die ersten Prototypen für den zweiten Teil fertig. Aber leider hat sich kein Publisher gefunden, der das Ganze dann rausbringt. Und somit sind diese Prototypen nicht verloren gegangen, denn die könnt ihr euch jetzt auf polygon.com, könnt ihr euch da erste Bilder, also Konzeptvideos und so weiter auch anschauen. Und jetzt suchen sie, also der Entwickler Remedy, sucht jetzt nach einem neuen Publisher und sie haben gesagt, dass vielleicht ein neuer Teil kommt. Remedy arbeitet zurzeit auch noch an Quantum Break, was ja jetzt auch schon verschoben wurde von Launch-Titel zu 2016. Ja, gut, kann man machen. Sie sind unterdem verantwortlich für Max Payne 1 und 2, was ja jetzt nicht so schlechte Spiele waren. Also, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Also, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, dann hoffentlich auch mit PC-Version und nicht mehr Xbox-exklusiv. Ich fand, es hatte eine tolle Stimmung. Wie sieht's bei euch aus?
Also ich habe es nicht wirklich viel gespielt, ich habe es mal angezockt mit einem Kumpel, aber ja, war schon ganz nett und so ein zweiter Teil kann ich mir schon gut vorstellen, dass da was Nettes draus werden könnte.
Marc, hast du irgendein Interesse an diesem Spiel oder geht's
dir? Absolut gar keins.
Absolut gar keins. Nee, also stehst nicht so auf Taschenlampen.
Ich stehe nicht so auf erschreckt werden.
Ah, okay, muss man aber sagen, es ist kein Horrorspiel, das kommt vielleicht falsch rüber. Es spielt einfach nur mit dieser Dunkelheit.
Ja, aber wenn ich wohin leuchte und da steht auf einmal jemand, dann ist es für mich schon ein Schreckmoment.
Okay, ja gut, dann weiter geht's mit dem Deutschen Computerspielpreis 2015. Ich glaube, da hast du dich wohl eher nicht erschreckt, denn Publikumspreis hat bekommen Dark Souls 2, das, wo du ja auch ein Fan von bist, wenn ich das mal so sagen kann. Bestes deutsches Spiel wurde Lords of the Fallen, man muss dazu sagen, ist natürlich der deutsche Computerspielpreis und Deck 13, die Entwickler von Lords of the Fallen, sind natürlich ein deutsches Entwicklerstudio. Es gab jetzt auch nicht so viel Konkurrenz aus Deutschland, muss man dazu sagen, da ja Crytek ja nicht mehr so ganz lebendig ist, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Die weiteren Gewinner könnt ihr euch auch wieder bei uns auf der Webseite anschauen, beziehungsweise sie sind verlinkt, denn wir wollen jetzt nicht alle vorlesen. Bestes internationales Spiel nochmal so als großes Ding wurde This War of Mine und bestes internationales Multiplayer-Spiel wurde sogar Hearthstone. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, ein sehr, sehr kontroverses Thema. Gut, bei uns wahrscheinlich nicht so kontrovers diskutiert, aber laut einem US-Pastor ist das wohl ein Skandal. Denn dieser US-Pastor, er ist bekannt aus dem US-Fernsehen, er nennt sich Creflo Dollar. Was ein Name, egal. Er sagt, dass Pokémon für die Homosexualisierung Jugendlicher und Kinder verantwortlich ist. Er weist darauf hin, dass zum Beispiel in der Serie der Protagonist Ash und sein Begleiter Brock eine komische, leicht homosexuelle Beziehung haben und dass weibliche Pokémon immer sehr schlecht dargestellt werden oder auch das Pokémon Charmander, also im Deutschen ist es
Glumanda.
Genau, Glumanda liebkost ständig seinen eigenen Schweif, egal mit welchem seiner verschiedenen Aussehen. Und der 151. Pokémon Mew ist doch die perfekte Stellvertretung für das dritte Geschlecht. Ja, dieses war gerade ein Zitat von ihm. Und er sagt auch, dass viele Männer, die in den 80er und 90er Jahren noch Teenager waren, deswegen heute homosexuell sind. Ja, kleiner Fehler in der Logik. Die Serie kam erst 1997 raus, also geht es schon mal schlecht. Und auch sonst ist das ein Riesenfehler in der Logik, denn das hat überhaupt keine Logik. Man wird nicht homosexuell. Man wird sowieso nicht durch Dinge homosexuell, das ist einfach so. Und vor allen Dingen, wenn es so wäre, dann bestimmt nicht durch Pokémon, weil ein Pokémon seinen Schwanz liebkost.
Und noch eine Sache, was nicht ganz irgendwie viel Sinn macht in seiner Erklärung, ist, dass er sagt, dass weibliche Pokémons irgendwie negativ dargestellt werden, aber von jedem Pokémons gibt es männliche und weibliche Typen.
Ja, die weiblichen sind aber auch wirklich schlecht, muss man sagen. Ich bin auch immer nur mit homosexuellen Pokémon. Nein, mit...
ganzes Team voller Kerle.
Ja, ich habe immer ein ganz männliches Team gehabt, damit ich auch männlich alles gewinnen kann.
Bist du mit Macho mal und sowas rumgerannt?
Ja, ja, nur so männliche Pokémon, die so...
Und dann kommt mein Quardevoir und fickt dich im Grund und Boden.
Tja, wenn es männlich ist, ist das okay. Denn ich bin ja homosexuell.
Wie kannst du nur als weibliches Pokémon fangen?
Oh, Lind. Ja, sorry.
Verkackt. Ich habe nur mit Hornio gespielt.
Ja, dass du nicht schwul bist, Mark. Tja, hätte Creflo Dollar wahrscheinlich was anderes gesagt.
Ja.
Gut.
Sein Name könnte auch Leute dazu bringen, habgierig zu werden, weil sein Name Dollar ist. Also.
Ja, so ist es ja auch. Also ich will jetzt Geld. Ja, genau wie Blizzard. Weil das ist eine Firma und die will Geld.
Wow.
Das war keine gute Überleitung, denn es geht nämlich eigentlich um die Gamescom 2015. Und dort hat Blizzard jetzt bekannt gegeben, dass sie dort ein riesen Aufgebot haben werden. Also nicht nur wie zum Beispiel vor 2 Jahren, als wir beide da waren. Sind es jetzt schon 3 Jahre, Marc? Es sind schon 3 Jahre.
Ich glaube 3 Jahre.
Oh Gott, ist das lange.
Nein.
Damals.
2.
3, es sind schon 3.
War ich vor 3 Jahren 16? Ja.
Ich bin nicht sicher. I can't even mark. Ja, jedenfalls wollen sie alle ihre Spiele, die sie haben, auch mit Overwatch und Hearthstone und sonst was, dort präsentieren. Man soll sie anspielen dürfen. Es soll Autogrammstunden mit Blizzard-Entwicklern geben, Live-Unterhaltung, Quizze, Wettbewerbe und viel mehr. Und das alles wollen sie dort eben auf der Gamescom, die vom 5. bis zum 9. August stattfindet, auf dem Gelände der Köln-Messe, ja, veranstalten. Und da, warum wir die News überhaupt reingenommen haben, ist, da wir auch da sein werden. Wir werden am Donnerstag und Freitag da sein und dann könnt ihr uns dort anfassen. Und auch reden. Am besten reden, bevor man uns anfasst. Oder gleichzeitig. wie ihr wollt.
Also ich glaube, so kommt es ja nicht, Felix.
Ja, sie sehen uns ja sowieso nicht. Sie hören uns immer nur. Also sie müssen uns über unsere Stimmen erkennen. Ja, das wäre mal ein Skill. Naja, gut. Weiter geht es mit Telltale. Telltale sind unter anderem die Entwickler hinter der Spieleserie The Walking Dead, The Wolf Among Us oder jetzt auch Game of Thrones, also immer diese Episodenspiele. Und sie haben sich jetzt mit Marvel zusammengetan und dort bekannt gegeben, dass sie 2017 ein Spiel aus dem Marvel-Franchise rausbringen werden. Was erwartet ihr euch da? Fabi, du hast ja mit mir The Walking Dead Season 1 und 2 gespielt und auch The Wolf Among Us, den Anfang. Und du stehst ja auch so Episodenspiele. Kann das mit Marvel-Spielen oder mit Marvel-Charakteren funktionieren oder eher nicht?
Ich glaube schon, dass es funktionieren kann, aber ich muss sagen, dass es nicht so ganz meine Welt ist. Aber ich bin mir sicher, dass Telltale das gut hinkriegt und da die ganzen Superhelden-Fans ihren Spaß dran haben werden.
Ja, genau. Marc, was denkst du denn von der ganzen Sache?
Naja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil diese ganzen Superhelden-Filme, bis auf meiner Meinung nach Batman, hatten ja jetzt nicht so unbedingt so eine gute Story. Und
es war halt viel mit Action.
Ja, und gut, Batman ist ja auch kein Marvel-Held.
Ja.
Die Marvel-Helden, ich fand die Story, beziehungsweise die Stories von denen nie wirklich so interessant, weil die auch ziemlich flach waren. Ich frage mich halt, wie sie das verpacken, weil eigentlich sind die Telltale-Spiele ja meistens immer schon storylastig.
Sehr, sehr storylastig und vor allen Dingen sind sie jetzt nie so actionreich. Und wenn es mal mit Action zugeht, dann ist die Telltale-Engine auch schon am Rande ihres Möglichen, muss man mal sagen. Weiß ich halt nicht, ob sich das so bei so einem Superhelden-Ding trägt.
Ich frage mich auch, wie sie es machen mit den Entscheidungen, also den Entscheidungsmöglichkeiten in so einem Superheldenspiel.
Werde ich zu Hulk oder nicht? Ja, nein.
Nein.
Mist. Ja gut, wir bleiben gespannt. So, dann kommen wir zum Riesenaufreger der letzten Woche. Ja, wo sich jeder Gamer drüber aufgeregt hat, was das Ding war in der Gaming-Industrie, Mods bei Steam. Ja, denn es war so, es gibt über den Steam Workshop, kann man sich für Spiele, die es in Steam gibt, kann man sich Mods runterladen. Also das sind irgendwelche Veränderungen für Spiele, zum Beispiel bei Skyrim, dass die Texturen anders aussehen oder... Ja, was gibt's denn da noch so? Irgendwelche Sachen eingebaut
sind. Neue Waffen, neue Städte. Du kannst, was weiß ich, in Skyrim reinmodden, dass du dein Lieblings-Superheld bist.
Es gibt sogar einen Mod, da kannst du mit einem X-Wing rumfliegen.
Ja, es gibt einen Mod, den habe ich mal ausprobiert mit einem Kumpel, dass alle Gegner irgendwie tausendfach spawnen und dann einfach alles voll ist mit Gegnern. Also da gibt's lustige, aber auch ernsthafte Mods.
Genau, also ihr habt schon so ein bisschen verstanden, was Mods sind. Und das Ding ist, diese Mods werden von privaten Leuten entwickelt. Also jetzt nicht irgendwie von den Entwicklern hinter Skyrim, sondern einfach von privaten Leuten, die sich denken, ja, das wäre ganz geil, wenn das Leute hätten. Und die konnten ihre Mods dann über Steam anbieten und die Leute konnten sich das einfach runterladen und das wurde dann schon direkt in Skyrim integriert und dann hatten sie diese tolle Mod. Jetzt wollte Steam bzw. Valve, also die hinter Steam, wollten das jetzt so machen, dass sie den Content-Erstellern, also den Moddern, die Möglichkeit geben, damit ein bisschen Geld zu verdienen und haben jetzt ja bezahlbare Mods für Skyrim erstmal so als das Experiment eingeführt. Und das hat einen riesen Shitstorm ausgelöst und dafür gab es mehrere Gründe. Einer der ersten Gründe war erstmal, dass die Leute keinen Bock hatten zu bezahlen. Das ist jetzt wieder was anderes, ob man dafür bezahlen sollte oder nicht, weil man könnte ja irgendwie auch spenden, war dann so der Vorschlag von vielen, also beziehungsweise spenden an die Mod-Ersteller. Denn wenn man sich so einen Mod gekauft hat, ist von dem Geld 75% des Geldes sind an Valve gegangen und nur 25% sind an den Content-Ersteller gegangen. Also eine sehr, sehr krasse Aufteilung. Also der Content-Ersteller hat wirklich fast nichts davon gesehen, vor allem, weil die meistens nie über 5 Euro gekostet haben. Und da hast du vorhin gesagt, Fabi, dass dich das jetzt gar nicht so gestört hätte oder du es gar nicht so schlimm findest. Erläuter doch mal kurz, warum.
Ja, also meiner Meinung nach ist die Modder-Szene einfach was, das ist was Hobbymäßiges und ich finde, die Leute sollten da jetzt nicht das irgendwie machen, um da Geld zu verdienen, weil das Spiel gehört ja sozusagen nicht ihnen und deshalb, also klar, sie können irgendwas reinmodden, aber sie sollen damit, finde ich, jetzt nicht das große Geld machen. Und ich finde es auch eine gute Idee, dass man das halt über Spenden, wenn da halt Leute sagen, okay, ich habe mich da jetzt viel dran gesetzt, das war viel Arbeit und dann soll mir die Community da ein bisschen was zurückgeben. Dann gibt es da bestimmt ein paar, die Spaß an dem Mod haben und dann denen ein bisschen was zurückgeben wollen. Das finde ich eine relativ gute Lösung, aber ich bin der Meinung, dass Mods nicht kostenpflichtig sein sollten.
Aber trotzdem wärst du mit dieser Aufteilung jetzt, wäre das für dich okay gewesen?
Also ich, wie gesagt, weil ich finde, dass die Modder jetzt da kein Geld dran verdienen sollten, finde ich es okay, dass sie da halt nicht viel von sehen.
Ja, genau. Marc, du sitzt ja schon so hibbelig auf der linken Seite und willst was dazu sagen. Fang an.
Ja, also ich bin nicht so ganz deiner Meinung, weil sie haben diesen Content erstellt, sie haben sich die Arbeit, auch wenn das Spiel nicht gehört, sie haben ja die komplette Arbeit daran gehabt. Niemand sonst hat daran entwickelt und naja, also dann 25% davon zu sehen, was man komplett eigenständig entwickelt hat, finde ich schon ein bisschen happig.
Vor allen Dingen das Ding, das restliche Geld, diese 75% ging ja nicht an Bethesda, die Entwickler von Skyrim, sondern die gehen an Valve größtenteils und nur ein Teil davon geht an die Skyrim-Entwickler. Also von daher ist dieses Argument jetzt nicht so tragbar, finde ich. Aber naja, okay, jeder
das,
hat...
Ja, das mit, dass so viel da an Valve ging, das finde ich dann auch wiederum ein bisschen...
Weil sie sind ja nur die Plattform.
Ja, und das, also das ist dann wiederum ein bisschen kritisch. Also,
sie können ja schon einen ganz kleinen Anteil haben.
Ja, ja, aber da schließe ich mich dann eurer Meinung schon an. Aber ich finde schon, dass auf jeden Fall da die Modder sich jetzt nicht die Welt dran verdienen sollten.
Man muss ja auch sagen, es ist ja keine Kostenpflicht, also es ist ja keine Pflicht, dass die jetzt kostenpflichtig sein müssen, sondern...
Ja, das kann ja Modder selbst entscheiden.
Ja.
Ja, klar.
Genau, und dann ist innerhalb von 24 Stunden einiges passiert, was wir jetzt mal versuchen, irgendwie ganz kurz zusammenzufassen. Es war dann so, dass die erste Bezahlmod relativ kurz danach wegen Urheberrechtsverstoß entfernt wurde. Als die Mods noch kostenlos war, hatte sich einfach ein Modder bei ein paar, ja, Templates, also so Vorlagen von einem anderen Modder bedient und die einfach eingebaut. Dann hat er jetzt aber seine Mod für Geld angeboten. Heißt, er hat Content geklaut und das damit dann Geld verdient. Und somit wurde diese Mod dann schon wegen Urheberrechtsverstoß entfernt. Also schon mal die erste Sache, die vorher nicht so ganz klar war. Wie läuft das mit den ganzen Lizenzen, Urheberrechten und sonst was bei Mods? So, dann hat sich Gabe Newell, der Chef von Valve, dazu geäußert, zu diesen Bezahlmods auf Reddit, weil die Kritik halt riesig war. Und hat dann dazu gesagt, ja, also wir wollen es einfach für Spieler und Macher dieser Mods angenehmer machen, dass sie auch ein bisschen was dafür bekommen, wenn sie diese Mods machen und dass Spieler das auch einfach so ganz normal einkaufen können wie ein Spiel. Und Mods sind sehr, sehr wichtig, hat er auch gesagt, denn zum Beispiel gerade Valve-Spiele, also jetzt Dota war zum Beispiel mal ein Warcraft 3-Mod und so weiter. Also dass solche Modder extrem wichtig sind und die Modder halt auch wahrscheinlich nur bleiben, wenn sie mal ein bisschen Geld damit verdienen könnten. Und so viel Geld ist es gar nicht, was sie jetzt damit verdienen, obwohl sie diese 75% abbekommen, sondern mit dieser Kritik umzugehen, hätte schon so viel an PR-Geld verschlungen, dass sich das gar nicht gelohnt hätte, sondern sie wollen es einfach für die Modder angenehmer machen. Was ich auch ein bisschen komisch finde, um dann 75% zu nehmen. Ja, also auch wieder ein bisschen komisch. Weiter ging es dann. 24 Stunden, nachdem sie Bezahlmods eingeführt hatten, waren sie wieder eingestellt und sind zum jetzigen Zeitpunkt auch eingestellt. Heißt, es gibt keine Bezahlmods mehr, denn das Feedback war einfach so krass negativ. Und das kann man jetzt positiv oder negativ einordnen, wie man eben will, wie da die eigene Meinung ist. Was ich aber ein bisschen krass finde, ist hier die Nicht-Standfestigkeit der Spielebranche. Also es ist ja ganz gut, wenn man auf Feedback von Fans hört, aber wenn man jetzt da irgendwie eine eine Vision hat, wie zum Beispiel das bei der Xbox One der Fall war, nur mal als Beispiel, dass sie da gesagt haben, ja, wir wollen das alles über online und dann ohne haptische Spiele eigentlich und dann wird das neue Ding. Gut, es war halt eine Vision, die scheiße war, aber es war eine Vision. Und da sind sie halt auch aufgrund des schlechten Kundenfeedbacks, was da jetzt auch recht wichtig war, wegen den großen Verkäufen eingeknickt. Aber bei sowas wie Mods, was ja eigentlich ein recht kleiner Teil der Spieleszene ist, knicken sie halt auch sofort ein. Also heißt, selbst wenn eine Firma irgendwie im Spielebereich versucht, Geld zu verdienen, du siehst es ja anscheinend schon anhand von DLCs. Gut, manche Firmen machen das auch ein bisschen dreist, aber selbst wenn auch nur irgendein DLC angekündigt wird, heißt es direkt, ja, Geldausbeute und so weiter. Und da dann so schnell einzuknicken, oh, ich finde es schon ein bisschen krass, auch diese Shitstorm-Mentalität von vielen Gamern ist aber auch echt heftig, muss man sagen. Und das zeigt sich nämlich auch noch in der nächsten News, die dazu noch gehört zu diesem Thema, dass an die Mod-Entwickler, die ihre Mod vielleicht für 2-3 Euro verkauft haben dann, für nicht mal 24 Stunden, gleich Morddrohungen rausgegangen sind, warum sie das machen. Und das ist einfach nur, sowas kotzt mich an. Diese Ich-will-alles-gratis-Mentalität im Internet ist sehr weit verbreitet. Einfach dann, ja, ich bin jetzt hier im Internet, ich zahle für nichts was. Ich finde das echt schlimm. Warum zahlt man nicht mal für guten Content? Also warum, wenn man, keine Ahnung, sowieso nur Serien schaut, die auf Netflix schon sind, warum zahle ich denn nicht mal 8 Euro im Monat, damit ich... Ich weiß nicht, das ist so oft so, auch bei irgendwelchen Angeboten, wo ich Artikel lese, viele Zeitungen machen das ja, dass sie da so jetzt, gut, Bild Plus ist das schlechteste Beispiel, aber es gibt es auch bei der Süddeutschen oder sonst was, so gut recherchierte Reportagen, die wirklich viel Zeit in Anspruch genommen haben, wollen sie halt nicht kostenlos zur Verfügung stellen, weil mit Werbung finanziert sich das im Internet einfach meistens nicht mehr heutzutage. Dass sie dann sagen, ja, für 2 Euro können sie einen Artikel lesen. Das gab ja auch schon Shitstorms. Deswegen, diese ganze Mentalität, die da gerade herrscht und gerade auch in der Gaming-Community, kotzt mich so ein bisschen an. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr da der gleichen Meinung seid oder ob ihr das nicht so krass seht wie ich.
Ja, also ich finde es natürlich auch völlig übertrieben, dass da jetzt wieder irgendwelche Spasten, muss man wirklich mal so sagen, da irgendwie meinen müssen, denen jetzt Morddrohungen und alles zu schicken. Also ich meine, ich verstehe, es ist ihr gutes Recht, dass sie sagen, okay, ja, das verstößt jetzt gegen meine Modder-Mentalität, dass das halt was Hobbymäßiges ist und dass da kein Geld mitgemacht werden sollten. Aber dann können sie doch ihre Meinung vernünftig sagen und müssen dann nicht so einen Scheiß machen.
Ja, vor allen Dingen sind da wirklich nur kleine Beträge gewesen. War jetzt nicht irgendwie 50 Euro für einen Mod oder sonst was. Oder wie siehst du das, Marc?
Also ich möchte mal was zu der generellen Idee von diesen kostenpflichtigen Mods sagen. Also die ja auch die Leitung von Steam bis in Valve hatte. Generell finde ich die Idee ja gar nicht schlecht, dass Leute, die sagen, okay, ich möchte wenigstens ein bisschen was für meinen Mod haben, damit ich die Zeit, die es in Anspruch genommen hat, so ein bisschen ausgezahlt bekommen. Finde ich gar nicht schlecht. Ich finde die Umsetzung ein bisschen kritikwürdig. Aber auch wie ihr schon gesagt habt, mit der Community, die dort vorherrscht, es ist halt echt unglaublich, dass viele Leute nicht dazu imstande sind, eine konstruktive Kritik zu geben, sondern einfach nur, es ist scheiße.
Ja.
Schön, danke. Es bringt viel.
Und was hältst du davon, dass Valve jetzt so schnell eingeknickt ist?
Das Problem ist, ich finde es verständlich, dass sie da einknicken, weil natürlich wollen sie Geld verdienen oder sie wollen ihren Ruf nicht schaden. Deswegen kann ich das schon verstehen. Andererseits muss man auch sagen, wenn sie da mal eine gute Idee hätten, also es ist diskutierbar, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber wenn sie eine andere gute Idee hätten, die jetzt aber vielleicht erstmal strange wirkt auf alle, aber die im Grunde eigentlich gut ist und sie dann sofort wieder einknicken, ist natürlich blöd.
Ja, und das war auch so ein Punkt, den ich nochmal vorhin meinte. So, dann geht es jetzt weiter mit Call of Duty Black Ops 3. Ja, es ist angekündigt. Wird natürlich das beste Call of Duty aller Zeiten, wissen wir ja. Wie jedes Jahr. es ist ein Trailer raus, der ist auch bei uns auf der Seite verlinkt. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht von einem Trailer. Ich möchte jetzt aber auch nur mal kurz einwerfen, dass ich auch vom Call of Duty Advanced Warfare Trailer sehr positiv überrascht war. Lag aber auch daran, dass ich eigentlich gedacht habe, der Bösewicht wäre der Gute. Und man spielt mit dem Bösewicht zusammen, war leider nicht der Fall. Ja, aber das ist jetzt bei Black Ops 3 schon ein bisschen anders. Black Ops 3 könnte man jetzt schon vorwerfen nach dem Trailer, ist alles geklaut von Deus Ex. Würde ich jetzt auch so machen, weil es ist wirklich schon sehr krass geklaut. Also wer Deus Ex nicht kennt, es geht so ein bisschen darum, dass es in der Zukunft dann so Augmentierungen zum Beispiel gibt, dass man sich als Mensch verbessern kann, zum Beispiel jetzt einen neuen Arm, der dann ein bisschen stärker werfen kann oder sonst was und das alles. Und der Trailer ist halt so nachrichtenmäßig aufgebaut, wie es damals war und wie es technisch immer weitergegangen ist so über die Jahre und wie es dann auch Sportler gab, die dann irgendwie andere Beine hatten und so weiter und dann deswegen schnellster Mensch wurden und sonst was. Ist, fand ich, eine recht interessante Idee und vor allen Dingen, es spielt dann auch in der Zukunft. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr, irgendwie 2060, 2070. Aber ich mag diese Zukunftsszenarien mehr bei Call of Duty als jetzt zum Beispiel Zweiter Weltkrieg und so weiter. Weil da können sie dieses Over-the-Top, was Call of Duty immer hat, auch mal durchsetzen. Du hast es vorhin so schön gesagt, Marc. Es ist unwahrscheinlich, dass einer im Zweiten Weltkrieg irgendwie 100.000 Leute getötet hat. Aber wenn es so Over-the-Top ist und sowieso schon so ein Zukunftsszenario hat, was unrealistisch ist, es ist halt Sci-Fi, dann ist sowas irgendwie schon vertretbarer, finde ich. Und deswegen bin ich jetzt erstmal gespannt auf Call of Duty. Ich sehe das jetzt nicht so schlecht wie andere auch hier. Ich bin da eher mal gespannt drauf, wie es wird. Und von mir aus kann es ja ein Deus Ex als richtiger Shooter werden, für die Leute, die einen Shooter mögen. Aber ich bin dann wahrscheinlich eher der Typ, der das nächste Deus Ex spielen wird. Ja, Marc, du als ehemaliger Call of Duty-Spieler.
Das hängt mir ewig hinterher.
Ewig, ich weiß. Jeder macht Fehler.
Aber du hast ich habe das letzte Mal vor 5 Jahren gespielt. Ja, ich war vor 5 Jahren schon 18.
Ja, auf jeden Fall, genau. Du warst auch vor 5 Jahren 18 und bei der Gamescom vor 3 Jahren mit 16.
Ja.
Der Zeit und Raum.
Zeitreise.
Bist du Benjamin Button, sei ehrlich.
Ja.
Genau, aber was hältst du denn von dem Trailer?
Naja, also ich finde es einerseits interessant, weil er bietet nichts, wohl, das ist, ne, habe ich auch schon beim letzten Trailer gedacht, aber er bietet wenig Potenzial, so extrem patriotisch zu sein.
Ja, das haben wir beim letzten Trailer gedacht zu Advanced Warfare, weil der Bösewicht so Anti-Amerika war und wir haben halt gedacht, das ist der Gute. Das ist jetzt halt...
Naja, aber jetzt geht's ja komplett von sowas weg, sondern eher so auf die Wissenschaftler hin und
ja.
Da kann man, also...
Böse Wissenschaftler, lasst uns bitte dumm sterben.
Naja, deswegen, das ist ja jetzt ein...
Gegen Pokémon und Homosexualität.
Och, Fabi.
Nee, aber das ist ja jetzt eher so ein Feind, die Wissenschaftler, mit dem man jetzt zumindest meines Erachtens nicht so wirklich was mit Patriotismus verbinden kann. Aber ich glaube,
das schaffen sie ja.
So die Texaner, die dann irgendwo in der Wüste abends vorm Fernseher sitzen.
Nee, ich glaube, aber das schafft Call of Duty. Das haben sie immer geschafft bisher.
Also das können sie gut.
Ja, da habe ich halt, deswegen werde ich es auch wahrscheinlich wieder nicht spielen. Also so, weil das ist halt nicht so meins, dieses Yay Amerika.
Sie werden die Augmentierungen aufhalten und die Welt retten.
Genau, weil sie Amerikaner sind. Ja, eine positive Nachricht gibt es aber doch noch zu Call of Duty Black Ops 3. Es gibt jetzt erstmals weibliche Hauptcharaktere. Also wir sind dann jetzt schon angelangt, dass es weibliche Hauptcharaktere gibt. Vielleicht auch irgendwann. Lasse ich das. Egal. Marc?
Ich will noch kurz was dazu sagen, weil mir das jetzt gerade so einfällt, oder auffällt, besser gesagt. Warum man es immer als Feature angeben muss, erstmals mit einem weiblichen
Hauptcharakter. Ja gut, es ist jetzt halt erstmal so. Natürlich ist es viel zu spät und immer noch, natürlich sollte es ein Muss sein, beziehungsweise, dass du deinen Charakter auswählen kannst. Wenn du männlich bist, spielst du männlich oder einfach weiblich, weil du Bock drauf hast oder sonst was. Einfach spielen, was du willst. Aber es gab es halt vorher nie, deswegen ist es, glaube ich, einfach...
Ja, trotzdem.
Ja, natürlich ist es zu spät. Das Problem ist, du darfst dir bei solchen Artikeln nie die Kommentare durchlesen, denn Internet hat
sehr... Reden sich Leute darüber auf.
Ja, warum das jetzt dabei ist und sie sollten doch lieber Geld dafür verwenden, bessere Grafik oder sonst
Weil
was.
Weil das Character Model von einem weiblichen Charakter unglaublich viel Geld verschlingt.
Ja, Internet-People sind oft blöd. Außer natürlich, ihr hört uns zu, dann seid ihr wahrscheinlich mit die Schlauesten im Internet. Ja, und seid wahrscheinlich genauso traurig wie wir über die nächste News, dass Silent Hills, das Spiel, das Hideo Kojima mit Guillermo del Toro und Norman Reedus, einem sehr bekannten Schauspieler, der spielt Daryl in The Walking Dead, machen wollte. Da Hideo Kojima ja bei Konami rausgeflogen ist, ja, ist das jetzt auch aufgegeben worden. Konami will weiterhin irgendein Silent Hills Spiel machen oder auch Silent Hills Spiele. Aber diese Zusammenarbeit mit Hideo Kojima und Guillermo del Toro findet nicht statt. Das ist jetzt offiziell. Und dieser Teaser, den sie vorher rausgehauen hatten, der Playable-Teaser, ist auch nicht mehr im PlayStation Network available, also nicht mehr verfügbar. Könnt ihr euch nicht mehr runterladen. Also das Ding ist jetzt weg. Und irgendwie, ja, Konami sagt zwar immer, ja, wir wollen noch Silent Hill Spiel machen, ja, wir wollen noch Metal Gear machen. Aber jetzt sind sie auch noch vom Aktienmarkt in der USA, also sozusagen rausgegangen. Und du hast es vorhin schon erwähnt, Marc. Dass Konami sich jetzt vielleicht ein bisschen vom Gaming-Markt verabschieden möchte und mehr so auf Mobile-Games oder was machen sie noch, was ist vorhin erwähnt?
Die haben tatsächlich scheinbar irgendwo noch Fitnessstudios und so Zeug, womit sie tatsächlich Geld verdienen.
Ich glaube, sie sind auch noch relativ groß dabei in Japan bei so Spielehallen. Die sind ja in Japan noch recht groß. Da verdienen sie auch noch gut Geld. Ja, ich weiß nicht. Ist halt irgendwie schade. Vor allen Dingen gibt es ein sehr, sehr schönes Bild, das... verlinken, das posten wir auf Facebook, genau, dafür müsst ihr mal auf Facebook gehen. So der Plan, was Konami in nächster Zeit vorhat, so fuck Hideo Kojima, fuck Metal Gear, fuck Silent Hills, fuck you, fuck all. Also irgendwie, ja, bringt es für mich ganz gut auf den Punkt. Oder Fabi, denkst du, das ist richtig, alles einzustellen?
Ja, auf jeden Fall. Würde eh ein schlechtes Spiel werden, würde sich keiner kaufen.
Ja.
Also ich muss sagen, dass sie generell sich auf den Markt zurückziehen, finde ich ja nicht schlecht, wenn sie sagen, okay, wir sehen da jetzt nicht mehr so einen großen Profit drin, wir ziehen uns zurück, ist besser, wenn sie dann noch irgendeinen Crap raushauen. Trotzdem finde ich, hätten sie nicht einen anderen Punkt wählen können, hätten sie nicht auch sagen können, okay, wir schließen die Spiele noch ab, die gerade laufen, und dann ziehen wir uns zurück. Nicht, okay, Silent Hills war jetzt 20% vor der Fertigstellung. Okay, wir nehmen, also tschüss.
Ja, irgendwie so ist es Rage Quit. Was du auch vorhin gesagt hast, ist auch wieder so PR-technisch nicht klar geworden. Es war auch so, es war einfach lange unklar und jetzt ist auch noch nicht klar, was weiterhin passiert. Weil sie sagen ja immer, ach ja, wir machen noch Silent Hill, ja, wir machen noch
Silent Hills Deal. Als Mobile Game.
Oh ja, kannst du dann auf lautlos spielen. Oh Mann, tut mir leid. Ja, dann kommen wir zur vorletzten News. Die EU verlangt einen geringeren Stromverbrauch von PS4, Xbox One und Wii U. Es geht genau darum, dass solche Geräte, also Spielekonsolen, die jetzt seit Anfang 2015 produziert werden, also jetzt nicht irgendwie die ihr letztes Jahr gekauft habt, im Ruhezustand nur noch 6 bzw. 12 Watt verbrauchen dürfen und nicht mehr, da sie sonst umweltschädlich sind. Und wir sind uns da eigentlich, glaube ich, recht einig, dass das eine ganz gute Idee ist. Das Ding ist halt, dass die Konsolen dadurch ein bisschen teurer werden würden. Aber, was hier auch so schön im Artikel betont wird, man könnte auch 1,30 Euro dadurch im Jahr sparen.
Insane.
Nee, das Ding ist halt, wir finden es gut, so weniger Watt zu verbrauchen, ist alles ganz gut. Ist halt das Ding, dass die Spielehersteller jetzt mal schauen müssen. Bis 2017 haben sie nämlich noch Zeit, da die Lösung zu finden, dass sie das hinbekommen. Aber ich denke, das sollte machbar sein. Also zum Beispiel jetzt mein iMac hier, das von 2010, der verbraucht im Ruhezustand 1 Watt. Also es geht schon. Müssen sie halt mal ein bisschen Geld reinstecken. Hoffen wir mal, dass die Konsolen dadurch nicht teurer werden in der EU.
Und selbst wenn, also mein Gott, mal 40 Euro mehr zu zahlen dafür, dass man generell die Umwelt ein bisschen schützt.
Und vor allem muss man sagen, dass der Strom ja in den nächsten Jahren sehr viel teurer werden wird
wahrscheinlich. Ja, dann spart man wahrscheinlich 1,60.
Ja. Lohnt sich dann schon
ab. Ja.
Genau. 25 Jahren.
2 Kugeln Eis pro Jahr.
Ja. Naja.
Ja gut, eine. Das wird auch
teuer. Also Eis kostet schon einen Euro die Kugel, muss man sagen.
Gut, dann kommen wir zur letzten News. Oculus Rift darf in Deutschland vorerst nicht verkauft werden, falls es dann mal auch offiziell, ganz, ganz offiziell rauskommt. Denn es gibt in Deutschland einen Optikgerätehersteller namens Oculus, der genau gleich geschrieben wird und der existiert schon seit dem Jahr 1932 und hat auch diesen Begriff hier in Deutschland markenrechtlich geschützt. Und ja, Oculus, also die Firma hinter dem VR-Headset, ist halt nicht bereit dafür, irgendwie ein Ordnungsgeld zu bezahlen oder sonstiges. Denen ist das irgendwie noch recht egal, aber falls sie es dann mal offiziell hier verkaufen, einfach in Deutschland, dann droht ihnen halt eine saftige Strafe. Und ja, also, weiß ich, du hast ja vorhin gesagt, ja, das ist doch egal, das ist ja was komplett anderes, Fabi. Aber ich glaube, es geht halt eigentlich hier nur ums Markenrecht. Und da finde ich, also manche Kommentare hier auch wieder, oh, Deutschland, so schlimm. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Wenn das jetzt irgendwie in den USA wäre und da würde jemand Oculus heißen und sie nennen sich auch einfach Oculus, ist es da genauso verboten.
Ja, klar, also ich bin da völlig der Meinung, man kann seine Marke schützen und wenn es da halt so eine Firma gab, dann sollen die sich da irgendwie mit dieser Firma einigen oder halt, was weiß ich, nicht mehr Oculus auf ihre Brille drucken. Also denen wird da schon irgendwas einfallen, irgendeine sinnvolle.
Aber ich glaube, man muss deswegen jetzt nicht befürchten, dass Oculus nie nach Deutschland
kommt, ja,
falls es mal rauskommt.
Also ich bin mir sicher, dass sie dafür irgendeine Lösung finden soll, also werden. Also daran sollte es eigentlich nicht scheitern.
Genau, und dann geht's weiter mit unseren Spielen der Woche. Ja, da übergebe ich direkt an dich, Fabi. Heute darfst du mal anfangen. Premiere. Genau.
Also Hearthstone haben wir beide, so denke ich mal ein bisschen, ich vor allem die Mobile-Version, aber ich habe auch das neue DLC mal angezockt mit einem Kumpel, ich habe es mir selber noch nicht gekauft, denk mal, dass ich es dann aber noch demnächst tun werde und ja, man muss sagen, Abenteuermodus ist jetzt nicht so super spaßig, also ähnlich wie Naxxramas, das DLC ist ganz lustig, macht jetzt aber nicht übermäßig viel Spaß. Man kriegt halt coole Karten dadurch und deshalb lohnt sich das schon irgendwie, das DLC zu kaufen.
Genau, und das war auch mein Kritikpunkt an den letzten Rings. Ich hatte ja vor Episode 1 Pixel-Stammtisch hatte ich den ersten Ring, dann letzte Episode hatte ich Ring 2 und 3 und jetzt, heute ist der letzte Ring Nummer 5 rausgekommen, also Nummer 4 und 5 habe ich gespielt. Ich habe es auch schon durch, also nur auf normal, nicht auf Heroic, weil das ist einfach nur unfair und darauf habe ich keinen Bock, dazu sozusagen Zeit zu verschwenden. 4 und 5 hat Spaß gemacht. Okay, das, cool. Das erste Mal, dass ich wirklich Spaß daran hatte, das zu spielen. Das hört sich jetzt komisch an, weil mir macht Hearthstone sonst Spaß, aber dieses Adventure-mäßige, dieses Blackrock Mountain, das ist halt so, ja, der hat jetzt irgendeine OP-Mechanik, einfach die viel zu stark ist und auch Karten, die es so nicht gibt. und ist deswegen halt jetzt nicht ganz so einfach, aber es war alles immer recht langweilig. Aber jetzt haben sie in Ring 4 und 5 recht coole Dinge gehabt. Also in Ring 4 hatten sie zum Beispiel einen Gegner, der dich das erste Mal gemillt hat. Also Mill ist so, weil wenn du deine 30 Karten schon alle gezogen hast und gespielt hast, dann bekommst du sozusagen Fatigue Damage, heißt, weil du keine Karten mehr hast, du würdest ja pro Zug eine ziehen. Dann machst du einen Schaden, wenn du dann die zweite sozusagen ziehen würdest, obwohl du keine mehr hast, bekommst du zwei Schaden und so weiter. Und es war das erste Mal, dass sie diesen Gegner so aufgebaut haben, dass der dich dazu bringt, dass du Karten ziehst und dann dadurch sterben sollst. Man hat zwar relativ einfach gewonnen, aber so eine Mechanik einzubauen fand ich relativ cool. Und der Bosskampf in Ring 5, der allerletzte Kampf, ist echt geil designt. Weil es ist so, du spielst gegen Nefarian aus World of Warcraft auch bekannt. Und es ist so, er hat 30 Leben und 10 Schild am Anfang. Dann fängst du an zu spielen. Also Achtung, Spoiler, falls euch sowas wichtig ist. Fangt ihr an zu spielen. Und wenn ihr dann die 10 Schild weg habt bei ihm, dann geht sein Heldenporträt raus, geht an die Seite und er sammelt so einen neuen Held mit nur 15 Leben, seine Schwester Onyxia. Und dann kämpft man gegen die und die hat eine Waffe und noch eine Special-Heldenfähigkeit. Und wenn man die getötet hat, dann kommt nochmal Nefarian mit 30 Leben und er hat noch starke Karten. Also selbst im normalen Modus ist dieses Game nicht so einfach und echt cool gemacht vom, da ist auch so fast so ein bisschen Story drin. Ist ja immer so Story, ja, ich werde dich vernichten. Mit ganz coolen Soundfiles, muss man mal sagen. Aber das war so das erste Mal, wo ich mir wirklich gedacht habe, ja, das ist echt gut designt und macht Spaß. Was auch echt gut designt ist und richtig Spaß macht und vom Sound her absolut fantastisch ist mein nächstes Spiel Transistor. Transistor ist ein Spiel von Supergiant Games, den Machern hinter Bastion, was Marc und ich ja letztes Jahr absolut abgefeiert haben, weil es einfach so ein spaßiges Spiel war mit toller Grafik und wunderschöner Story. Ich habe jetzt die ersten 2 Stunden von Transistor gespielt. Es hat anscheinend auch nur so 5 Stunden wie Bastion ähnlich. Man kann dann natürlich noch viel mehr rausholen, aber von der Story her eben nur 5, was auch viele bemängeln. Finde ich jetzt, ist aber nicht so schlimm. Das kostet nämlich auch nicht so viel. Und es sieht halt mal wieder so unglaublich gut aus. Die Stimmung in dem Spiel ist einfach so wunderschön. Und die Musik, oh, ist es gut. Diesmal ist es nämlich so, man spielt keinen kleinen Jungen wie Bastion, sondern man spielt Red. Das ist eine Sängerin gewesen. Man ist nämlich ähnlich wie in Bastion. Das ist auch so mein einziger Kritikpunkt. Es ist schon vom Setting her so ein bisschen ähnlich wie Bastion. Man ist nämlich wieder in so einer verlassenen Welt, wo halt vorher alles los war. Man findet dann auch immer so heraus, was hier vorher los war. Und an einer Stelle singt man dann, oder sieht man halt auch sich, wie man früher gesungen hat. Und es ist halt wirklich wunderschön. Und man hat ein Schwert, das mit einem spricht. Und dieses Schwert heißt eben Transistor. Und durch dieses Schwert erlernt man auch neue Fähigkeiten, Kampffähigkeiten. Und es hat aber ein extrem cooles und interessantes Kampfsystem. Auch Transistor ist nicht so leicht, was Bastion jetzt auch nicht war. In bestimmten Dingen. Und bei Transistor ist es so, man kann es ganz normal kämpfen, aber wenn man das wirklich effektiv machen will, kann man seine Züge planen. Also da sind jetzt so 5 Gegner, die gerade rumlaufen, man steht da mit seinem Schwert, drückt dann RT und dann kommt so ein Bildschirm, wo die Zeit angehalten wird und dann hat man eine bestimmte Anzahl an Zügen sozusagen. Also wenn man läuft, verbraucht es so ein bisschen von so einem Balken, der oben angezeigt wird, wenn man dann eine von seinen Fähigkeiten macht, nochmal weiter und man sieht, wie viel Schaden das den einzelnen Gegner machen wird. Und dann macht man das und dann muss man wieder warten, bis es aufgeladen ist und dann kann man es nochmal machen. Währenddessen sollte man nicht sterben und so weiter. Also es ist nicht so einfach, es ist auf jeden Fall ein interessantes Kampfsystem. Das Gute ist halt, es ist optional, also ich kann auch einfach ganz normal kämpfen, aber mit diesem Plan kann man halt noch mehr machen. Also das finde ich ziemlich cool, macht mir auf jeden Fall Spaß und die ersten 2 Stunden waren schon mal sehr überzeugend. Findet ihr auch bei uns verlinkt, könnt ihr euch mal anschauen. Transistor. So, Marc, dann hast du noch ein Blizzard-Spiel gespielt, wie wir bei der Hearthstone, hast du noch Heroes of the Storm gespielt. Hab ich auch mitgespielt, hatten wir schon letzte Woche. Ist immer noch gut, aber du hast einen kleinen Tipp.
Genau, spielt nicht nach 20 Uhr. Nach 20 Uhr sind die Leute so gefühlt Durchschnittslevel, Max-Level. Und, also, ich weiß nicht, ich möchte...
Was möchtest du? Dein Feedback zu Heroes
of the Storm? Ich möchte sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt der Schlechteste in MOBAs bin. Ja. Vielleicht auch nicht der Beste, aber auf jeden Fall bin ich jetzt nicht ein kompletter Anfänger. Aber also spätestens ab 22 Uhr, nee, also ich habe nicht einmal geschafft zu gewinnen und ich habe mit jemand anderem noch gespielt, also wir konnten uns schon so ein bisschen absprechen. Nee, also bis 2 Uhr nachts, glaube ich, war es, haben wir durchgängig Spiel gemacht, haben jedes verloren.
dass ihr dann überhaupt noch so lange gespielt
habt. Hast du dir dieses Gründerpaket gekauft?
Nein.
Nee, wir haben beide ein Beta-Key. Oh,
nice.
Ja, aber wir hatten es jetzt schon vor einem Newsflash. Ab Mai kannst du ja auch mitspielen, 19, in der offenen Beta. Ja,
da muss ich mich noch gedulden, 19 Tage.
Aber ich glaube, es gibt gerade überall noch Beta-Keys, also kommst du relativ leicht dran. Genau, dann hast du auch noch gespielt Blade and Soul. Mhm. Ein, ja, sehr interessantes Spiel. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, das Ganze ist ein MMORPG, was sehr viel Wert, also ist ein Action-RPG, also nicht dieses typische Log-On-System, also Anvisiersystem, wo man einfach nur seine Fähigkeiten drückt, sondern man muss selbst zielen. Und was ich sehr gut finde, ist auch, dass man sehr viel Wert auf Ausweichen, also es gibt auch Fähigkeiten, mit denen man ausweicht, und Kombos gelegt wird, das heißt Ausweichen, danach kann man irgendeine besondere Fähigkeit innerhalb von einer Sekunde benutzen. Dieses Kampfsystem finde ich ziemlich gut, finde ich auch besser umgesetzt als bei anderen Action-MMOs. Und man muss noch dazu sagen, es sieht, würde sehr gut aussehen. muss dazu sagen, ich spiele es auf dem russischen Server, in Europa ist es noch nicht draußen. Ich kann es auf niedrigsten Einstellungen nur mit 11 FPS, also Bildern pro Sekunde spielen, und auf der niedrigsten Einstellung sieht es halt komplett aus wie Matschepampe, muss man einfach so sagen. Es hat sogar eine Story, es gibt sehr viele Cutscenes, die ist aber typisch asiatisch, also komplett over the top und irgendwie voraussehbar, klischeehaft, naja.
Also nicht so geil.
Aber das Kampfsystem finde ich geil und an sich macht es mir Spaß, die Story ist halt so mehr und die Grafik ist potenziell gut.
Potenziell gut, genau. Das kann ich auch dann gleich über ein, zwei andere Dinge sagen. Nämlich bei unseren Tipps der Woche, potenziell gut ist auch die Avengers 2. Ich fange jetzt gerade mal mit dem größten Kracher an. Also erstmal nochmal allgemein, wer hier bei meinen, also ich gebe meistens Filme und Serien hier von mir. Und wer sich da mal ein bisschen genauer meine Meinung zu anhören möchte und auch ausführlicher, er kann das beim Dorfkino-Podcast tun. Den mache ich mit dem Tim und wir reden beide eben über das, was wir gesehen haben. Und wir haben zum Beispiel, der ist, glaube ich, vorgestern rausgekommen, genau. Und da haben wir über eine halbe Stunde über die Avengers 2 geredet. Also falls ihr da wirklich auch mit Spoilern und allem drum und dran mal was hören wollt, macht es, weil ich halte mich jetzt kurz. Avengers 2 ist Popcorn-Kino vom Allerfeinsten mit leider nicht gelungenen One-Linern. Typische Marvel-Formel für Fans, geht sowieso rein. Rest, lasst das einfach mal. Kann man auch auslassen. Ja, dann habe ich aber noch gesehen Dr. House Staffel 3. Ich hatte ja schon letztes Mal Dr. House Staffel 2, davor Staffel 1. Also ich schaue die gerade alle durch. Leider hat, was heißt leider? Also eine Staffel hat halt 24 Folgen, a 45 Minuten. Deswegen kann ich leider nicht so viele andere Serien schauen. Aber Dr. House macht immer noch Spaß. Und was ich ja bemängelt hatte, war, dass Dr. House nicht so einen roten Faden hat, der sich so wirklich durchzieht. Das ist aber mittlerweile schon eher der Fall und gefällt mir auch wirklich gut. Man muss aber sagen, Dr. House ist ein ganz schönes Arschloch, aber irgendwie schaffen sie es immer so, vielleicht mit nur einem Satz in der Folge. Er ist so die ganze Zeit ein Arschloch und dann ist so ein Satz, wo du dann denkst, ja, aber irgendwie ist er, ich mag ihn ja schon irgendwie. Und das können sie ziemlich gut und ja, gefällt mir immer noch. Dann habe ich noch gesehen Die Verurteilten oder auf Englisch The Shawshank Redemption. Der ist Platz 1 bei IMDb vor Der Pate und vor Der Pate 2. Ein Epos, ist jetzt immer nicht irgendwie so episch Sci-Fi-mäßig, ist eigentlich eine recht einfache Story. Es geht darum, dass, also spielt in den, ist von 1994 und es spielt 1950 ungefähr. Ein Mann soll angeblich seine Frau und den Lover umgebracht haben. Und kommt jetzt ins Gefängnis. Und er ist so mit der Hauptschauspieler und es spielt unter anderem auch noch Morgan Freeman mit. Der ist so der Leader im Gefängnis. Und es zeigt halt so den Gefängnisalltag von damals relativ brutal. Es zeigt halt, wie es so war. Und spielt den größten Teil auch im Gefängnis. Jetzt denkt man, oh, das ist ja eigentlich relativ langweilig. Nein, ist es nicht. Also es sind 2,5 Stunden. Man merkt auch, dass es 2,5 Stunden sind, aber nicht, weil es sich irgendwie zieht, sondern weil einfach so viel Inhalt drin ist. Ich weiß nicht, mir ging es ein bisschen ähnlich nach Interstellar, wo ich halt gemerkt habe, fuck, da war richtig viel Inhalt drin. Aber hier ist es halt so, hier ist richtig viel Inhalt in den Dialogen drin. Die Charaktere sind so gut ausgearbeitet und das in einer so kurzen Zeit. Platz 1 ist schon irgendwo verdient. Ich würde ihm 9 von 10 geben. Er hat, glaube ich, 9,3. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film mit auch sehr zitatwürdigen Dialogen. Also wirklich toll. Dann habe ich noch gesehen Die Monster-Uni, mal so das Kontrastprogramm ein bisschen, weil, also wer es nicht kennt, es gibt Die Monster-AG, ein Film von 2001, so alt ist er schon 14 Jahre alt, und vor 2 Jahren ist dann das Prequel, also eine Vorgeschichte dazu rausgekommen, Und ja, ich habe als Kind die Monster AG geliebt. Ich hatte sogar eine Kassette davon. Und das war einfach die Tonspur vom Film. Und selbst die habe ich mir ganz oft angehört, weil ich das so toll fand. Und das Prequel ist halt, zeigt jetzt, wie sie sozusagen so Schreckern werden, was ja die Story von Monster AG ist. Und das ist echt, echt süß gemacht. Es gibt, ist halt recht witzig. Ist halt eigentlich ein Familienfilm. Aber macht auch so Spaß. Es sind halt Witze drin, die so Kinder verstehen. Kinder verstehen sowieso. Aber halt auch Witze, die sie nicht verstehen, die für Erwachsene nochmal ganz andere Bedeutung haben, wie es auch ähnlich bei Toy Story oder sowas ist. Das schafft Pixar einfach wieder. Deswegen Monster Uni, netter Film, kann man auf jeden Fall mal machen. Dann würde ich jetzt mal zu dir überleiten, Marc. Du hast auch einen Film gesehen, wo es kleine Dinge gibt. Ich habe keine Überleitung gefunden, nee, tut mir leid.
Nee, lass sie auch.
Lass ich jetzt auch, genau.
Ja, genau. Ich habe der Hobbit den dritten Teil gesehen. Die Fünf Heere heißt er, glaube ich.
Die Schlacht der Fünf
Heere. Die Schlacht der Fünf Heere. Ja, also er war ganz okay. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem Film, muss ich ehrlich gestehen. Man muss ja dazu sagen, die generelle Hobbit-Reihe kommt jetzt nicht an Herr der Ringe ran, aber die ersten zwei Teile fand ich gut. Den dritten fand ich jetzt so, meh. Weil zum einen der Drache im Zweier, also Spoiler, falls
ja, ihr euch Spoiler.
Das der Drache Smaug, den ich recht cool fand im zweiten Teil, der auch die Stimme von Benedict Cumberbatch hatte.
War der nicht sogar im ersten?
Nein.
Nicht?
Okay. Nein. Im zweiten.
Okay.
Auf den hatte ich mich schon persönlich gefreut im dritten Teil. Der stirbt in den ersten 5 Minuten.
Ja,
okay. Und ja, dann geht's eben um diese Schlacht der Fünf Heere und ich weiß nicht, ich fand die Handlung voraussehbar. Ich fand sie teilweise klischeehaft, also nicht klischeehaft, sondern es gab sehr viele Situationen, die unglaublich häufig schon im Film verwendet wurden. Und auch, es gibt ja diese Romanze zwischen diesem einen Zwerg und der Elbe, ja. Die hat sich unglaublich gezwungen angefühlt, also, ja.
Nicht überzeugt.
Nee.
Wie sieht's denn beim nächsten Film aus?
Ja, mein nächster Film war Edge of Tomorrow mit Tom Cruise. Da geht es ja darum, dass er in die Schlacht geschickt wird gegen außerirdische Wesen und währenddessen stirbt, aber den Tag immer wieder neu durchlebt. Und ja, ich fand den Ansatz vom Film, dieses immer wieder den Tag neu durchleben, immer wieder was versuchen anders zu machen, damit es am Ende besser ausgeht, ziemlich gut, muss ich ehrlich gestehen. Natürlich hat es irgendwo auch dieses große Explosion und Zeug, aber die Idee fand ich gut. Ich muss nur sagen, gegen Ende hin, so die letzten 20 Minuten, wurde der Film wieder sehr Hollywood. Also was ja. Meine ich damit? Also es wurden wieder diese typischen Szenen verwendet, diese Romance, dieser Kuss am Ende, weil sie sich nicht wiedersehen.
Ja.
Er stirbt, aber er wird durch ein Wunder, also ein Wunder mehr oder weniger, wiederbelebt, also ja, sein Tag wird, obwohl er diese Fähigkeit eigentlich verloren hat, wieder zurückgesetzt und alles ist Happy End. Und
ja also so ging es also, mir auch, als ich den gesehen habe.
Wie gesagt, den Mittelteil fand ich echt interessant, mit diesem immer wieder neu zurücksetzen, wie er immer wieder versucht, was anders zu machen, auch wie er ab einem gewissen Punkt verzweifelt wurde, weil egal, was er gemacht hat, ein Ergebnis stand immer fest eigentlich. Das fand ich recht interessant. Wie gesagt, das Ende war halt wieder sehr... Ich weiß nicht, da habe ich so das Gefühl, haben sie wieder versucht, alles Hollywood-mäßig reinzuklatschen.
Ja, also ich habe den Film auch gesehen, ist schon ein bisschen länger her. Und mir ging es genauso wie dir. Ich fand den Anfang echt cool, war teilweise witzig, gab Action, war aber auch irgendwie ernst. Also hat alles, finde ich, so ein bisschen schön mit reingebracht. Aber das Ende war dann halt echt Overkill.
Ja, ging mir genauso. Was ich als positives Beispiel für so eine Art von Film nochmal einfügen möchte, der ist leider auch damals untergegangen im Kino, Source Code. Da geht es darum, dass ein Mann in einem Zug fährt und dieser Zug explodiert und auf einmal ist er 8 Minuten früher, also nicht einen ganzen Tag, sondern auch 8 Minuten und durchlebt das immer wieder, muss den Zug halt retten. Das ist zum Beispiel, da machen sie sowas, sie machen am Ende auch eine Romanze rein, wie es oft ist, die hätte auch nicht sein müssen. Aber da ist das Ende nicht so über Happy End mäßig und alles Mögliche, sondern da ist es einfach, finde ich die Story ein bisschen solider als bei dem, aber der hat halt Tom Cruise und ist deswegen auch erfolgreicher gewesen.
Und die Aliens waren gut.
Ja, die Aliens waren ganz cool, muss man sagen. Dann hast du noch ein Anime, lieber Fabian, genau. Ore Monogatari.
Genau, also vom Genre ist es Comedy, Romance. Es geht um einen riesigen Typ, was für Japaner ja sehr unüblich ist. Der ist im Anime auch gefühlt immer doppelt so groß wie seine ganzen Mitmenschen. Und ja, dem sein Leben wird so ein bisschen erzählt. Es entsteht dann halt auch eine Romanze mit einer jungen Dame, die er halt in der Straßenbahn in Anführungszeichen rettet, vor allem Spanner. Und ja, der Anime besteht eigentlich daraus, dass es viele komische und lustige Situationen gibt und dadurch entsteht halt Situationskomik. Und mir hat er sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es hat irgendwie so meinen Humor getroffen und es waren auch immer zwischendrin ein paar ernstere Szenen dabei. Also war echt gute Unterhaltung, muss ich sagen.
Wo spielt dieser Anime?
Ich wurde jetzt noch nicht gesagt oder ich weiß es nicht
mehr. In Japan, oder?
In Japan vermutlich,
ja. Natürlich.
Ja, das sollte nämlich jetzt die Überleitung werden. Ja, du warst genau. In Japan.
Ich war in Japan. Und ich muss sagen, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Eine Japan-Reise, unglaublich cool. Japan ist super vielseitig. Also es würde mich wundern, wenn man nichts in Japan findet, was einen interessiert. Also es gibt auf der einen Seite Natur, es gibt auf der anderen Seite Tokio-Innenstadt mit Anime, Manga, alles leuchtet.
9 Stockwerke voller Anime-Artikel.
Und das eine ganze Straße, 10 Kilometer lang, rechts und links jeder Laden.
Ja.
Also es ist ein Land der Facetten. Unterschiede, ja. Vielen Facetten, genau.
Du warst in Tokio, Kyoto und?
Und Sendai.
Okay, was hat dir so am besten gefallen? Erzähl einfach mal ein bisschen.
Genau, also dazu muss man vielleicht sagen, dass mein Dad, also ich war 2 Wochen in Japan, in der 2. Woche hatte er eine Geschäftsreise. Das heißt, da konnten wir dann nicht ganz so viel besichtigen, also in Kyoto und Sendai. Aber dafür hatten wir dann die 1. Woche komplett in Tokio. Und ich muss sagen, es hat mir eigentlich alles richtig gut gefallen. Wie gesagt, diese ganzen Unterschiede. Akihabara, für die, die es nicht kennen, ist so, ich sag mal, das Elektronikzentrum in Tokio. Da habe ich ein paar Nachmittage verbracht und bin durch die Anime- und Elektronikläden gegangen. Und ja, hab das halt alles so ein bisschen auf mich wirken lassen. Aber ich bin zum Beispiel auch 2 Tage war ich mit meinem Vater in Tokio und Umfeld. Wir sind 2-mal in die Nähe des Mount Fujis gefahren und waren da dann auch...
Also der höchste Berg in Japan.
Genau. Und waren da dann auch in Onsen, haben es uns da ein bisschen gut gehen lassen.
Und auch klischeehaftes
sehen. Ja, Onsen muss sein in Japan. Also wenn man da ist, auch an euch beide, ihr fahrt ja hin, müsst ihr unbedingt machen. Ist richtig cool. Für alle, die cool.
Es nicht wissen.
Onsen sind Thermen.
Ja, genau.
Genau, heiße Bäder, aus heißem Vulkanwasser.
Ja, ja, cool.
Also ist richtig cool.
Genau, und du hast es ja schon angesprochen. Marc und ich sind nämlich Ende August da, auch für fast 2 Wochen, 12 Tage sind es. Wir werden aber live berichten auf YouTube mit Vlogs.
Ja, live?
Gut, nicht live.
Live auf YouTube wird schwierig.
Nee, sorry, nicht live, aber wir werden halt berichten. Wir machen Vlogs. Dann seht ihr auch mal Bilder davon, auch von uns. Also gut, das wollt ihr vielleicht nicht unbedingt, wer weiß. Aber ihr seht auf jeden Fall dann Bilder von Tokio und unserer Reise. Wir sind halt leider nur in Tokio, aber es hört sich schon mal sehr positiv an und wir freuen uns richtig drauf. Genau, das war's dann auch mit dieser Episode des Podcasts. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht, ich glaube euch auch. Ich hoffe.
Auf jeden Fall, ja.
Wir würden uns über Feedback freuen. Geht über unsere Website natürlich, gibt's eine Kommentarfunktion, pixelstammtisch.de. Über Facebook, facebook.pixelstammtisch.de. Über Twitter, twitter.pixelstammtisch.de. Uns gibt's jetzt auch auf Twitch. Wir haben schon einmal gestreamt, wir werden's in nächster Zeit auch öfter machen. twitch.pixelstammtisch.de. Und dann würden wir uns natürlich auch noch über eine kleine Unterstützung freuen, damit wir das Ganze hier weiterhin finanzieren können. Das könnt ihr machen über patreon.com/pixelstammtisch. Da könnt ihr uns vielleicht 1 Euro oder sonst was im Monat zukommen lassen, einfach damit wir die monatlichen Kosten hierfür tragen können, denn wir machen das ja immer noch in unserer Freizeit. Also, das war's von uns. Wir hören uns in 2 Wochen am Freitag wieder. Ihr könnt uns auch live abends zuhören, ab 20.30 Uhr beim morpg-radio.de. Da haben wir nur so ein Thema immer und dann auch noch mit Musik. 2 Stunden lang von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr, auch alle 2 Wochen Freitagabends. Also habt ihr dann die volle Dröhnung. Pixel Stammtisch. Wir sehen uns oder wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Ciao.